Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Schwer zu sagen, der Podcast über weit verbreitete Erfahrungen, die schwer zu sagen sind. Sex ist ein Tabuthema, allerdings nicht für Frauke. Eine Warnung sofort vorab, diese Folge ist nicht jugendfrei und nicht für alle Ohren und Seelen gut geeignet. Zum einen erwähnen meine Gesprächspartnerin Frauke und ich am Anfang und während der ersten Hälfte der Folge sexuelle Gewalt. Wir gehen zwar nicht näher darauf ein, aber wenn ihr das nicht gut hören könnt, steigt am besten erst in der zweiten Hälfte ein. Außerdem sprechen wir in dieser Folge über explizite sexuelle Handlungen. Darum möchte ich euch insgesamt nahelegen, sollten euch solche Themen unangenehm sein, lasst diese Folge lieber komplett aus. Frauke ist 53 Jahre alt, berufstätig in einer Stadt in Deutschland und lässt uns heute an ihrem Sexleben teilhaben, mit allen Höhen und Tiefen. Sex ist für Frauke ein wichtiger und fester Bestandteil ihrer Beziehung. Wir sprechen heute über erste sexuelle Erfahrungen, über Aufklärung, One-Night-Stands, Affären, über sexuelle Selbstbestimmung, Orgasmen, Penetration, Erektionsstörungen und sogar Sexkostüme haben ihren Weg in unser Gespräch gefunden. Ihr werdet übrigens hören, ich bin für Frauke eine Katharina, das ist mein eigentlicher Name. Die meisten Menschen in meinem Umfeld nennen mich Käthe, aber nicht alle. Und wer möchte, so wie Frauke, kann natürlich sehr gerne Katharina zu mir sagen. So, wir starten. Trotz unschöner Erfahrungen in jungen Jahren war Fraukes Neugier auf Sex nicht getrübt. Sie wird uns gleich erzählen, warum sie das erste Mal kaum abwarten konnte und warum ihr normaler Sex, in Anführungsstrichen, irgendwann nicht mehr reichte. Auf geht's. Liebe Frauke, herzlich willkommen bei Schwer zu sagen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Katharina. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja, wie schön. Es ist auch ein Thema, über das man aufgeregt sein darf. Aber ich finde unheimlich mutig, dass du heute mit mir redest. Wir sprechen heute ohne Scham und mit Leidenschaft darüber, was im Schlafzimmer passiert, aber im Alltag oft tabu ist. Nämlich über Sex in der Beziehung. Und ich freue mich sehr, dass du mit mir zusammen heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, weil ich das Gefühl habe, Sex im Allgemeinen und Sex in der Beziehung ist ein Thema, über das viel zu wenig geredet wird, obwohl Reden es so viel besser machen kann. Aber vielleicht stellen wir dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor, liebe Frauke. Magst du uns einmal erzählen, wie alt du bist und wie dein aktueller Beziehungsstatus ist?
Ja, klar. Ich bin 53 und ich lebe seit 2025 in einer Beziehung.
Also,
bin also noch frisch verliebt.
Relativ frisch.
Ja, genau.
In der Anfangsphase einer Beziehung läuft der Sex ja oft fast von alleine. Ich möchte später gerne mit dir mal die Frage erörtern, wie schaffen wir es, die sexuelle Spannung auch langfristig in einer Beziehung aufrechtzuerhalten? Aber da komme ich später drauf zu sprechen. Ich habe 1000 Fragen, Frauke, und ich starte mal mit einer. Ach du meine Güte. Ich würde jetzt erstmal gerne von dir wissen, wie würdest du sagen, hat sich die Bedeutung von Sex im Laufe deines Lebens verändert? Also was hat es für dich bedeutet, als du jünger warst und wie hat es sich so im Laufe der Zeit verändert?
Also mein Sexualleben war erstmal davon geprägt, dass ich in meiner Kindheit sexuelle Gewalt erfahren habe und ich mit meinem ersten langjährigen, also wir waren dann irgendwann 12 Jahre zusammen, Freund, war erstmal Sexualität so, also erstmal Petting, also früher nannte man das ja Petting.
Ja.
Darf ich ja noch sagen,
ja,
Petting, oder?
Ja, unbedingt. Wir dürfen heute alles sagen, was wir sagen wollen.
Ja, genau. Also das war ganz viel Ausprobieren und ganz viel, also es war auch in der freien Natur, weil wir nicht so viele Orte hatten, wo wir dann unter uns waren und ich war ja 15 und er war 17 und es war alles ja, geheimnisvoll und also mein erstes Mal war unter der Brücke, die es schon gar nicht mehr gibt. Die ist gesprengt worden dann irgendwann. Und aber es war schon auch so, es kamen dann so Erinnerungen hoch, die so aus der Kindheit und ich habe das dann mit ihm besprochen und dann war das auch gut, dann hat sich das auch beruhigt, ne? Und dann war das auch okay, also da kam das dann nicht mehr hoch.
Das klingt erstmal auch mutig. Du musstest, wenn du sexuelle Gewalt erfahren hast, als Kind oder als junges Mädchen, musstest du ja eigentlich erstmal vertrauen, auch in der ersten Beziehung, ne?
Also dadurch, dass ich sehr neugierig war und ich auch irgendwie, ich wollte das auch irgendwie entdecken und es gehörte irgendwie so dazu. Also ich habe auch gespürt, so dieses Küssen, das reichte dann irgendwann nicht mehr und überall und im Finger rein und keine Ahnung was. Das war irgendwie so, okay, ja, aber jetzt, ne, jetzt geht's los. Und meine Mutter war sehr, ich sag mal, prüde, würde ich sagen, ja. Also sie hat da nie mit uns irgendwie drüber geredet, so Aufklärung und so. Also sie hat davon gewusst, dass mir das passiert ist. Das war eher so das Thema, ja, hat sie irgendwie nicht so geglaubt. Das war eher so das Thema. Und dann haben wir das so bei ihr ja nun auch nicht mitgekriegt und sie wollte das auch von uns nicht mitkriegen. Also ich konnte nicht zu ihr gehen und sagen, Mama, was mache ich denn jetzt, Verhütung und so weiter, sondern das musste ich alles selber in die Hand nehmen. Und das war halt auch Thema, ne? Ich hatte halt super Panik, schwanger zu werden. Und das hat mich sehr geprägt und dann bin ich halt zum Frauenarzt und dann habe ich mir die Pille verschreiben lassen und dann hatte ich weniger Sorge und dann habe ich auch mit 16 hatten wir dann Sex.
Liebe Eltern unter meinen Hörerinnen und Hörern, wenn ihr euer Kind aufklären möchtet und seid unsicher, wie und wann, es gibt eine tolle Homepage für euch, die ich entdeckt habe, die ich euch hier kurz nennen möchte. Heute übernehmen sicherlich auch TikTok und Co. viel Aufklärungsarbeit, aber das reicht oft nicht. Manche junge Menschen brauchen sicher auch liebevolle Begleitung von einer vertrauensvollen Person, damit sie ein positives Bewusstsein für ihren Körper, ihre Sexualität und auch für den Schutz vor Übergriffen entwickeln können. Für viele Eltern allerdings ist das eine Herausforderung, da sie oft selbst Scham und Unsicherheiten empfinden. Darum bietet das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit eine, wie ich finde, informative und gut gestaltete Homepage für das Thema an. Da könnt ihr die Inhalte nach dem Alter eures Kindes filtern und ihr erfahrt, wann und wie ihr mit eurem Kind offen über Sexualität reden könnt. Ich verlinke euch die Homepage in den Shownotes, damit ihr sie schon mal gehört habt. Sie heißt bildung.loveline.de. Frauke war immer neugierig auf das Thema Sex. Sie konnte trotz schlimmer Erfahrungen ihre Selbstbestimmung finden und Nähe genießen. Und sie wollte sogar mehr. Das erzählt sie uns gleich. Hört selbst. Aber du warst neugierig, obwohl du keine guten Erfahrungen gemacht hattest bis dahin.
Ja, genau. Ja. Also ich war neugierig, weil ich merkte, dass so diese Nähe, diese körperliche Nähe bewirkt was bei mir. Also dass ich merkte, oh, auf einmal, oh, ich hatte so, ne, so Anwandlung. Also ich hatte noch keine Orgasmen und nichts, aber das war so, das waren die Vorstufen, sage ich jetzt mal so, dass ich merkte, oh, was weiß ich, hier am Hals küssen und streicheln. Also das erweckt in mir was und das wollte ich natürlich ausprobieren. Ich wollte, das gehörte dazu. Und mein damaliger Freund, der war auch sehr mutig, sage ich mal, und forscht und hat dann auch einfach immer so weitergemacht. Aber es war schon auch sehr von ihm gesteuert. Und ich habe dann erstmal so geguckt, okay, was macht das mit mir? Und ja, okay. Und dann haben wir es immer mehr ausprobiert und das gefiel uns. Und irgendwann kippte das aber so, weil wir wohnten dann zusammen. Wir sind dann zusammengezogen, haben die erste gemeinsame Wohnung bezogen.
Aber sag mal, Frauke, wie schön, dass du eine wirklich furchtbare, ich würde sagen traumatische Erfahrung so schön überprogrammieren konntest mit etwas, was sich gut angefühlt hat für dich. Also du hättest alle
Ja.
Gründe gehabt, das Thema noch weiter zu schieben oder dich später daran zu trauen
Ja,
oder therapeutische
ja.
Begleitung zu brauchen, damit du
Nee, damals
gesund
noch nicht.
quasi in ein gesundes Sexleben starten kannst
Ja,
als junge Frau.
ja.
Das ist ja stark.
Danke.
Ja, finde
Ja,
ich.
ja. Meine Neugierde war halt immer stärker. Also ich dachte, nein, das gehört jetzt dazu. Also ich habe das, glaube ich, gar nicht so bewusst entschieden. Ich habe das einfach so gemacht. Ich war immer schon so. Ich habe immer, wenn ich was nicht durfte, habe ich es heimlich gemacht. Ja, dann habe ich es halt gemacht. Ich bin mit 13 das erste Mal in der Disco gewesen. Meine Mutter wusste das nicht.
Ja.
Ich war groß. Ich bin natürlich überall reingekommen. Und dann, ja, habe ich es gemacht.
Ich
Also
glaube,
ich habe mir keine Grenzen setzen lassen.
du bist ein Wildfang. Ein
Vielleicht.
Freigeist auf jeden Fall.
Ein Freigeist, ja, das stimmt wohl, ja.
Schön. Und dann habt ihr
Ja.
länger, wie lange wart ihr zusammen?
12 Jahre.
12 Jahre warst du mit deinem ersten Partner zusammen.
Ja.
Hat sich euer Sexleben verändert im Laufe der Zeit?
Ja. Also ich habe im Nachhinein habe ich verstanden, dann habe ich nämlich die Pille abgesetzt. Die hat bei mir meine Libido komplett kaputt gemacht. Also das war wirklich so. Bevor war es ja eher dieses Petting und dann habe ich mit der Pille angefangen und dann hat sich das so aufgebaut, wahrscheinlich so ein gewisser Spiegel. Und das habe ich gar nicht erst so bemerkt. Und dann sind wir zusammengezogen und dann war das immer so. Es war aber auch so dieses Eintönige. Es war halt jeden Samstag nach dem Kino, nach dem Essen gehen, hatten wir dann Sex. Und das hat mich angeödet. Das habe ich aber noch nicht verstanden, dass mich das anödet. Also mir fehlte das, was wir vorher so gemacht haben, so was weiß ich, am Deich, unter der Brücke, keine Ahnung. Das haben wir nicht mehr. Wir hatten ja jetzt das gemeinsame Bett. Das war jetzt das Zuhause. Und es lief natürlich dann zu Hause ab. Es war nicht mehr im Auto und keine Ahnung was.
Also du würdest sagen, am Anfang war das schon noch irgendwie aufregender und dann wurde es ein bisschen
Ja,
eintöniger im Laufe der Zeit.
und dann hatte ich auch keine Lust mehr und dann war das auch, wurde es von ihm initiiert und immer dieses schon auch von ihm initiiert, also von ihm sozusagen das so übergestülpt zu bekommen, das war für mich, oh, das tönte mich erst recht ab. Und dann habe ich es halt mitgemacht, weil pff, gehörte dazu.
Würdest du sagen, währenddessen war eure Beziehung eigentlich noch eine gute, aber das Sexleben veränderte sich? Oder hat die Beziehung darunter gelitten, dass sich das Sexleben so eintönig veränderte?
Also ich glaube, weil er war ja nun mein erster richtiger Freund, mit dem bin ich zusammengezogen. Es hatte verschiedene Gründe. Es war natürlich ganz viel so, was wir selber so gesucht haben, was wir nicht in unseren Familien hatten. Nicht? Der kam aus einer kaputten Familie, ich kam aus einer kaputten Familie. Wir wollten das, unsere heile Welt. Ne? Aber eigentlich haben wir überhaupt nicht zusammengepasst. Also es war, ich habe ganz lange das immer so ein bisschen weggeschoben, weggeschoben, weggeschoben und da war Sex nur ein Teil dazu. Also es war nur ein kleiner Teil. Ich habe das gar nicht so für wichtig empfunden. Ich hab ja auch keine Erfahrung gehabt. Ich dachte, es ist halt so. Es ist so. Gehört so, ja, macht man halt. Pff, macht nicht so viel Spaß. Ist immer so die gleiche Art und Weise. Also dieses Abenteuer war immer vorher so. Es ist geheimnisvoll. Wir machen es an Orten, wo wir entdeckt werden konnten. Wir sind auch manchmal entdeckt worden. Ja, weil das war dieser Spannungsreiz, ne? Also dieses Spannungsfeld, sage ich jetzt mal so. Aber dann, als es dann immer so dieses Regelmäßige und dieses Eintönige, das hat mich sowas von abgeturnt. Aber auch die Beziehung war gar nicht, also wir waren nicht auf dem gleichen Level. Er ist halt in die Ausbildung gegangen, ich bin zum Studium, das hat er gar nicht nachvollziehen können. Es war eine ganz andere Welt für ihn. Er hatte da sehr viele, ja, Selbstzweifel und das hat er so, ja, auf mich so geschoben. Und ja, wir hätten gar nicht 12 Jahre zusammen sein müssen, aber wir konnten auch irgendwie nicht voneinander.
Es hört sich auch so an, als ob euer Sex relativ schnell eintönig geworden ist. Also war für dich,
Absolut,
also es war einfach nicht die richtige Beziehung.
ja,
Wenn ich jetzt richtig
nee.
rechne, hast du dich Mitte 20 dann von ihm getrennt?
Ja, da war ich 27.
Und wie ging es dann weiter für dich in deinem
Ja.
Sexleben und deinem Beziehungsleben?
Dadurch, dass ich ja nun wirklich nichts erlebt hatte, also sexuelle Abenteuer, bin ich dann wirklich, also jedes Wochenende auf Tour. Das war erstmal so mein Gefühl dazu. Ich hatte das erste Mal einen Vollrausch mit 27, also das hatte ich vorher alles nicht. Und dann bin ich halt jedes Wochenende auf Tour mit meiner Freundin und dann hatte ich auch jedes Wochenende einen anderen. Es waren dann immer nur One-Night-Stands und das war wirklich ein Ausprobieren. Ich bin wirklich, ja, in der Disco, ich bin schon so hingegangen, so mal gucken, wer es heute ist. Hab dann geschaut und ich meine, so als Frau ist es ja immer so, also meine Erfahrung, relativ einfach dann, sich jemanden anzuschauen, den anzulächeln und dann gehst du halt mit oder nimmst ihn mit zu dir. Oh, das waren manchmal Sachen, ach, das war ein Desaster manchmal. Das hätte, oh mein Gott, hätte ich ja mal Geld für genommen. Das hätte sich nicht so finanziell gelohnt.
Also das
Wirklich,
heißt, du hast dich ein bisschen
Katastrophe.
ausgetobt in der Zeit.
Ein bisschen, ja, das kann man mal so sagen. Ja. 6 Jahre lang habe ich mich ausgetobt.
Findest du nicht, dass
Ja.
da auch irgendwie so eine Art Selbstbestimmung drin
Absolut,
steckt?
auf alle Fälle. Habe ich aber, ich wusste, ich. Also einerseits war es so Selbstbestimmung, so was mag ich eigentlich im Sexuellen. Ne? Also weil ich wollte mich nicht in die verlieben, es ging mir gar nicht um Beziehungen haben, sondern es ging mir erstmal um, ich muss mal, was mag ich denn eigentlich? Das war mir gar nicht klar, weil ich hatte ja nun 12 Jahre immer nur einen und wusste ja gar nicht, aber vielleicht mache ich ja was ganz anderes. Also, dass ich so Blümchensex, so dieses jedes Wochenende und manche können das ja, ich kann das nicht. Ich brauche mehr Aufregung, irgendwas muss dabei sein.
Erinnerst du dich daran, ob du in den Jahren mit deinen Freundinnen darüber gesprochen hast oder hast du gar nicht so richtig darüber geredet?
Doch, da habe ich viel drüber geredet, weil ich immer so die eine war, die One-Night-Stands konnte und die anderen nicht. Also die anderen waren eventuell in Beziehung, dann war das sowieso hinfällig. Aber auch also die Single-Frauen, die waren, oh, ja, ach, könnte ich das auch mal, aber ich kann das ja nicht. Ich verliebe mich dann immer oder ich kann erst mit dem schlafen, wenn ich mit dem eine Beziehung habe. Und da waren eher so die Sachen, dass du das so kannst. Und ich so, ja, ich habe immer so meine goldene Regel. Also wenn ich den wirklich mag, was weiß ich, dreimal mit dem Schlafen und dann da muss ich mich sozusagen, da muss ich mich dann abwenden, weil das war damals so. Sonst hätte ich mich auch verliebt. Das ist mir dann ja auch passiert, nicht? Und dann habe ich mich da so fantasymäßig reingesteigert. Das waren eher so die Gespräche und dann auch die Gespräche so, wie kriegen wir Orgasmen? Da haben wir schon mal zwischendurch geredet, aber das war eher dann ich, die geredet. Also ich wurde dann immer verglichen mit Samantha von Sex and the City, weil die ja auch immer so, ja, die hat sich das auch genommen, was sie wollte und hat da nicht große Hemmungen gehabt. Und das habe ich ja auch versucht. Also ich habe zwar bei mir immer mehr, ich habe bei mir verstanden, okay, was ist denn so, was kann ich denn, was kann ich zulassen? Bin natürlich auch immer so dran lang geschrappt, so an Situationen, wo das hätte vielleicht auch nicht gut werden können, also gefährlich für mich werden können. Hab aber mich immer sehr stark gefühlt und dachte, nee, mir passiert sowieso nichts.
Du hattest schon gesundes Selbstbewusstsein zu dem Zeitpunkt. Du warst ja
Ja, und ich
risikobereit
habe,
auf jeden Fall.
ja, das schon auch, ja. Und ja, und ja, und eine Selbstbestätigung. Also diese Bestätigung, okay, es finden dich auch andere Männer interessant und nicht nur der eine, der 12 Jahre bei dir gewesen ist oder so, ne? Oder eben auch nicht. Und dann war ich am Boden zerstört, weil ich mich dann doch in diesen Mann verliebt habe und er das gar nicht verstanden hat. Hä, der hat doch nur Sex oder so. Und ich so, ja.
Sehr
Ja.
unschön. Das ist auch
Ja,
bei
genau.
solchen Abenteuern oder Freundschaft plus oder so, ne? Am Ende verliebt sich meistens jemand.
Ja, ist ja nun mal so, dass das Gehirn halt das größte erogene Gebiet ist. Wir machen halt ganz viel im Kopf. Das ist einfach so. Und das sehe ich ja so in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, auch mit jüngeren Frauen. Aber die ich so jetzt so habe, die sind dann eher so um die 40, um die 50. Da ist schon viel. Also es geht erst über Beziehungen und dann kann ich was zulassen. Oder auch nee. Also das gibt es ja nun auch, ne? Dass dann auch in der Beziehung nicht zugelassen wird, weil da kein Vertrauen ist.
Meinst du Tabus oder sexuelle Vorstellungen?
Ja, also ich merke oft, dass so Frauen sich so zurücknehmen und sich dann halt so über diese männliche Sexualität dann definieren. Also der Mann bestimmt, gibt den Ton an. Frauen lassen das dann auch passieren, sagen ja gut, er braucht das ja. Und dann sage ich immer, ja, aber du doch auch, aber du kannst es gar nicht entwickeln, dieses Gefühl von, ich brauche etwas, weil er viel öfter Intervalle hat oder keine Ahnung und dich damit überfällt.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass
Ja.
Männer das eigentlich ganz gerne mögen, wenn die Frauen sich ein bisschen ausleben und austoben und ehrlich sind und
Auf alle
reden und
Fälle.
sagen, ne?
Also das sind meine letzten Erfahrungen.
Aber es hat eine Menge mit Vertrauen zu tun, da hast du recht. Wie ging es dann weiter für dich? Jetzt hat es sich ausgetobt.
Naja, nee. Also es war, also es war dann, es war, also wie gesagt, 6 Jahre, dann hatte ich zwischendurch Affären und war auch mal die Geliebte und das, also das war nicht gut. Da habe ich gemerkt, nee, das ist für mein Selbstbewusstsein ganz schlecht, dass ich dann immer sozusagen, also während des Sexes, dass die Frau anruft, also da habe ich gedacht, nee, das geht gar nicht. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Aber ich war halt sehr verliebt in diesen Mann. Aber gut, das sind so Erfahrungen, wo ich sage, ja, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich war immer so, ja gut, ich probiere das aus und ich bin sehr leidensfähig. Und wenn ich dann leide, also wenn ich dann unglücklich verliebt bin, dann leide ich eine gewisse Weise. Also ich verliebe mich sehr schnell. Und dann kann es auch, also sozusagen ins Unglück gehen und dann halt nicht erwidert werden. Aber dann leide ich und dann sage ich, aber das habe ich gehabt. Dieses Gefühl habe ich gehabt. Es war vielleicht nicht gut, aber ich weiß jetzt, okay, nö, war nicht gut für mich. Woher soll ich das wissen, wenn ich das nicht vorher aus? Also ich bin immer für, ich probiere es aus, ich versuche es. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann ist auch gut.
Das heißt, am Ende des Tages ist das alles eine Bereicherung für dich.
Ja,
Eine
genau.
Erfahrung mehr.
Ja, genau. Ja, so habe ich das immer gesehen. Ja.
Und hast du dich dann wieder verliebt irgendwann?
Ja, natürlich, dann habe ich mich wieder verliebt und dann war es diesmal in meinen Noch-Ehemann. Und da war Sexualität für ihn ein Thema. Da habe ich gemerkt, dass ich immer mehr wollte. Also ich war diejenige, die mehr gefordert hat und er mich immer sehr gebremst hat. Und für ihn war Sexualität, darüber reden, ein Tabu. Ich habe dann am Anfang, was man sich so erzählt, nicht? Also ob man Erfahrungen hat. Und dann habe ich halt, wir haben uns da halt so unser Leben erzählt. Und dann habe ich auch irgendwann so die Zahl der Männer gesagt, die ich hatte. Und das war für ihn ein No-Go. Und seitdem war das so, oh, das war dann in gewissen Situationen, kam das manchmal auch so auf den Tisch.
Das war ein Turn-off für ihn.
Ja, es war ein Turn-off. Es hat ihn so in seinem Selbstwert, hat ihn das, keine Ahnung, so angeknackst. Und das hat sich, glaube ich, so durch unsere Beziehung gezogen. Die ersten Jahre, da war es gut. unser Sexualleben war okay. Es war immer so, dass ich das würde, ja, wir könnten noch mehr, aber das war für ihn nö. Und vor allen Dingen, er musste das immer bestimmen. Also ich konnte ihn nie irgendwie in irgendeiner Form sozusagen
Verführen
dazu
oder
verleiten, verführen, genau. Nee, das ging nicht. Bei ihm war das auch der Kopf.
wenn du nicht mit ihm darüber reden konntest, wie hat sich das entwickelt zwischen euch? Wie hast du das gelöst?
Es wurde immer weniger. Ich habe es, ja, irgendwann habe ich es gelöst, indem ich mich gelöst habe. Aber es wurde immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und dann hatten wir gar keinen Sex mehr. Und das hatten wir dann die letzten 6 Jahre, hatten wir keinen Sex mehr. Und ich habe es versucht, immer wieder anzusprechen, ob wir nicht irgendwie Paartherapie oder ja, dass wir halt darüber reden. Und er wollte nicht, aber er meinte, ich weiß nicht warum. Ich dachte, ja, aber du lässt mich hier so stehen im kalten Regen. Du sagst, ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Und das war's. Und es war nicht so, dass er mir keine zärtliche, er ist ein zärtlicher Mann. Also er hat mich immer umarmt, hat mir immer gesagt, dass er mich liebt, hat mich geküsst. Aber es war nie mehr. Also es wäre nie durchs Küssen, dass wir uns sozusagen erregt haben und dann ins Bett gegangen wären oder so.
Würdest du denn sagen, die Liebe war noch da zu dem Zeitpunkt, aber die Intimität nicht?
Ja, ich habe ihn schon auch geliebt. Ja. Das wurde dann nach einer Weile wurde es dann weniger, aber das habe ich dann nicht wahrhaben wollen. Ich bin dann immer eine, die auch doch dann noch hängt und dann irgendwie sagt, okay, geht noch nicht und es geht noch nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt geht's aber wirklich nicht mehr. Das geht nicht.
Weißt du, wir haben ja eben darüber gesprochen, über die Frage, ich sagte, ich würde da später darauf zurückkommen, wie man langfristig das Sexleben spannend hält in einer Beziehung. Es gibt bestimmt 1000 Möglichkeiten, die wir jetzt aufzählen könnten, aber das braucht einfach auch immer zwei. Ich denke, das Einzige, was funktioniert, ist darüber zu reden. Und wenn dein Partner da nicht drüber reden will, wie sollst du es denn dann machen?
Da kommst du nicht gegen an. Also ich glaube, das war auch begründet so durch seine Kindheit und griechisch-orthodox und Kirche spielt da doch noch eine große Rolle und er ist ja auch 9 Jahre älter als ich. Also da hatte der einfach so seine Hemmungen, seine Tabus und hat mich dann ausgeschottet, also weggedrückt, nicht? Und diese Verletzung, das war halt immer so, das waren so kleine Verletzungen. Irgendwann habe ich mir gesagt, nee, ich möchte das nicht mehr. Und dann hat mein Körper wirklich, das war wirklich so eine Aktion, da hatte ich dann, habe ich nicht mit gerechnet, und hatte ich dann einfach Sex mit einem Mann im Strandkorb. Und da war das wirklich, da bin ich dann zwischendurch, habe ich aufgehört und also mein Körper sagte ja. Und plötzlich fing ich an zu weinen und sagte, oh Gott, warum habe ich das nicht mit meinem Mann? Der Mann war total irritiert, der kannte mich auch nicht. Er sagte, oh Gott, was ist los? Der war vollkommen geschockt. Der, nein, mach weiter, ist einfach alles gut. Aber mein Körper hat so ja geschrien, der wollte einfach Sex. Und dann habe ich das gemacht, ohne dass der Kopf immer wieder so da war. Und dann war das auch super toll. Und für mich war das wie so eine Offenbarung. Ich dachte, oh mein Gott, so lange habe ich das weggedrückt für mich.
Du wusstest plötzlich, was du brauchtest und wolltest, ne?
Ja.
Gleichzeitig ist Sex in der Beziehung auch ein wahnsinniger Verbinder.
Absolut. Das ist der Kitt. Das ist der Kitt. Also, es ist so wichtig. Und ich meine, okay, wenn man das aus biologischen, anatomisch, keine Ahnung, gibt es ja auch Gründen nicht mehr kann, dann sollte man aber trotzdem in irgendeiner, man muss ja nicht die Penetration, keine Ahnung, also aber irgendwie, dass man trotzdem sich nackt irgendwie zusammenlegt oder so. Diese Zärtlichkeit hat, dieses Streicheln, also es muss ja nicht zum Penetrieren kommen, aber einfach so dieses Gefühl von
Nähe.
Nähe. Und Verbindung und nicht nur alles verbal und lass uns mal drüber reden und wie schön, dass wir hier zusammen sitzen und essen oder keine Ahnung was.
Ah, so, ja, vielleicht würde ja ein Sexualtherapeut auch sagen, man muss gar nicht immer drüber reden, man kann auch einfach sich nackt nebeneinander legen und die Nähe
Ja,
spüren, ne?
genau.
Weißt du,
Ja, genau.
ich stell mir vor, Frauke, dass uns auch Mütter zuhören mit Kindern und ich weiß, wie anstrengend die ersten Jahre sind, wenn die Kinder klein sind und ich kann total verstehen, wenn beide sich lieben, die Eltern, aber du kommst einfach nicht mehr in die Lust und du kommst einfach nicht mehr in diesen Moment. Da stelle ich mir auch die Frage, wie frischt man dann sein Sexleben wieder auf? Wie behält man die Nähe?
Also es ist ja das Begehren. Ich möchte den anderen Körper spüren, lecken, beißen, was weiß ich. Also ich möchte ihn einfach greifen, der ist ganz nah und der ist jetzt in diesem Moment nur für mich. Und das muss man sich dann vielleicht, ich weiß auch nicht, ich habe auch keine Kinder, muss man sich zurückerobern. Und das müssen aber wirklich, das ist echt Commitment, ne? Und ich glaube, also für mich ist das, glaube ich, so dieses im Alltag leben und immer diese Alltagsgeschichten und gerade auch so diese Nähe, die man hat als Paar und dann geht man voreinander aufs Klo und dieses, alles teilt man, wie soll ich dann auf den anderen geil werden? Ja, also das ist so, denke ich mir, okay, behalte noch mal so ein paar Diskretion, also bleib noch mal ein bisschen mysteriös für diesen anderen. Wie soll der, ne? Also das ist doch super schwer. Oder dann hast du deine Frau deine Kinder gebären sehen. Ich meine, das muss wirklich der schockierendste Moment sein.
Uiuiui, ich glaube,
Vielleicht sehr bereichernd auch, aber pfuh,
damit
fuck
öffnest
it,
du
also.
wahrscheinlich ein Thema, für das ich eine separate
Ja,
Podcast-Folge machen könnte.
das glaube ich auch. Für mich ist es so, dieses, also in diesem Alltagsein, der Alltag, der immer hart ist, weil wir ja alle immer arbeiten müssen, weil wir im Stress sind, weil wir Termindruck haben. Und dann hast du auch noch mal Kinder, die ja auch noch mal Organisationstalente und keine Ahnung was. Also du musst ja alles Mögliche da machen. Dann ist es so, okay, wo nimmst du denn diese Zeit her?
Ich glaube auch Müdigkeit. Es wird
Erschöpfung, auf alle Fälle.
den ganzen Tag lang
Ja.
wird gefordert, ja, entweder im Job oder dann kommst du nach Hause und
Absolut.
dann fordern die Kinder und
Ja.
das Gleiche gilt ja auch für Männer, nicht nur für
Ja.
Frauen. Liebe Eltern oder auch Paare ohne Kinder, bei denen es vielleicht nicht mehr so richtig im Liebesleben läuft, ich muss das eben nochmal hervorheben, weil ich den Gedanken so schön finde. Ihr müsst ja nicht das wilde Sexleben wiederfinden, wie auch Frauke gerade sagte, aber vielleicht hilft es ja tatsächlich, euch einfach manchmal nackt nebeneinander unter die Bettdecke zu legen und im Arm zu halten. Vielleicht findet man so ein bisschen Nähe und Wohlgefühl miteinander wieder. Auf jeden Fall löst es im Gehirn eine komplexe biochemische Reaktion aus und schüttet das Kuschelhormon Oxytocin aus, das den Blutdruck senkt, Stress reduziert und Vertrauen fördert. Darum vielleicht einfach mal versuchen, ich sag euch, ab in die Federn. Als nächstes sprechen wir über Leichtigkeit zwischen Paaren und was Sexkostüme damit zu tun haben. Was würdest du sagen, machen glückliche Paare richtig?
Glückliche Paare. Also wenn ich auf meine Beziehung schaue, also ich glaube, das, was mich und ihn so ausmacht, ist, dass wir über alles reden können und lachen können. Also dieses auch, was für andere ganz schlimm ist, was weiß ich, also für Männer habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Penis nicht so funktioniert, wie er vielleicht funktionieren sollte. Aber mein Partner, der ist jetzt 4 Jahre älter und wenn der was getrunken hat, dann ist der halt nicht immer so standfest. Mein Gott. Aber dann sagt er, Mensch, dann machen wir uns einen Witz draus. Ja,
Oh, wie
dann,
schön,
ja,
dass ihr
okay,
da
das
so
ist,
leicht mit umgeht.
ja, so leicht, weil er hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Er hat auch wirklich, hat auch viele Frauen in seinem Leben gehabt. Ich habe viel Erfahrung und das ist so, aber das ist nicht ein Grund, um eingeschnappt zu sein oder zu sagen, oh Gott, ich bin eifersüchtig auf deine Vergangenheit, sondern das ist für uns bereichernd, weil wir ja schon viel erlebt haben und uns so entspannt sozusagen darauf einlassen können, weil wir einfach sagen, ja, wir wollen ja zusammen sein und es ist so wunderschön, dass wir uns getroffen haben. Es ist ein wahnsinniger Zufall und wir sind einfach glücklich, dass das passiert ist. Und das ist ja das, was wir feiern. Und wenn es dann mal eben nicht mit steifem Penis ist oder keine Ahnung was, also ich habe immer Bock, also meine Libido ist sehr hoch. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, ich bin ja auch schon in der Perimenopause. Ich hoffe, das bleibt so, aber weiß ich nicht. Ne? Also ich weiß ja, wenn Frauen dann so dann wirklich in die Menopause kommen, kann sich das nochmal verändern. Und
Das klingt so, als ob dir das nicht mehr passiert. Ich glaube nicht, dass sich
naja,
daran nochmal was
noch.
ändert.
Ich bin ja erst in der Perimenopause. Da weiß man ja noch nicht, ne? Also wie es weitergeht.
Das heißt aber, ihr habt ein sehr enges, vertrauensvolles, offenes Verhältnis
Ja,
zueinander. Ihr
ja.
redet viel darüber und nehmt es nicht so ernst und verliert euch nicht in Schwere, sondern versucht es mit Leichtigkeit zu.
Überhaupt nicht. Ich meine, dadurch, dass wir sind seit Juli zusammen, aber wir sehen uns ja, es ist ja eine Long-Distance-Beziehung und wir sehen uns ja immer nur, was weiß ich, alle 2 Monate oder alle 1,5 Monate und dann für eine gewisse Zeit, dann ist es natürlich immer sehr intensiv und dazwischen nehmen wir uns so in den Alltag mit. Ne? So, Gott sei Dank gibt es das ja über WhatsApp und Videocalls und keine Ahnung. Ich glaube, das ist sowieso auch schon mal, also wenn das nicht, also wir müssen ja sowieso ein Vertrauen haben zueinander, weil wir leben ja unseren Alltag allein, also jeder für sich. Und dann muss man schon eine gewisse Reife haben, um zu sagen, ja, okay, sie meldet sich jetzt ein paar Stunden nicht, aber ich weiß so ungefähr, wo sie ist und sie würde mir ja sagen, wenn irgendwas wäre oder keine Ahnung. Also da ist ja schon auch so eine Vertrauensbasis. Und das, ich finde, so in unserem Sexualleben war das nie so Thema. Wir sind sehr mutig, also wir probieren Sachen aus. Ich glaube, das ist für ihn auch erfrischend. Oh, ich weiß gar nicht, also ist da nicht unbedingt so, geht nicht so ins Detail. Ich manchmal schon eher. Ich bin dann eher so die Plaudertasche. Und er sagt dann so, ja, das habe ich schon auch mal erlebt, aber so gut wie jetzt ist es noch nie gewesen oder so. Oder, keine Ahnung, dass ich also zum Beispiel so, ich habe so ein Faible so für Sexkostüms, wie sagt man denn so, ich sage jetzt mal total Klischee, so Krankenschwesterhaube und Kreuze auf den Brust. Aber so ganz banal, ne? Also nicht großartig was. Aber das ist so für uns so unsere Highlights oder so ein Netzding oder sowas. Ja, das findet er halt auch super toll und super spannend und ich finde das auch geil. Es geilt mich auf, es geilt ihn auf und dann haben wir da beide was von. Ist
Aber
doch voll
sag mal,
gut.
Frauke, du redest so offen und so ehrlich und so intim über all diese Dinge. Das ist sehr, sehr
Ja.
ungewöhnlich.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das stimmt wohl. Also diese Rückmeldung kriege ich öfters. Da hast du recht, ja.
Ist das ja einfach die Lust an Sex oder würdest du auch sagen, ich meine, du bist sicherlich auch ein Mensch, der sehr intensiv liebt und vielleicht hängt das auch beides zusammen.
Ja, das könnte sein, aber ich kenne ja auch andere Menschen, die sehr intensiv leben, aber nicht trotzdem nicht drüber so offen reden.
Lieben.
Ja, lieben. Ja, die sehr, sehr intensiv lieben und aber trotzdem nicht also so offensichtlich offen über ihr Sexualleben reden.
Und du hast auch keine Scham, ne? Also dieser Podcast handelt eigentlich von
Nee.
Schambesetzten und von Tabuthemen. Und wir beide reden heute eben ohne Scham und tabulos über
Ja.
alles. Das
Ja,
ist
es war
so
so ein
schön.
Gegenprogramm.
Das ist so
Es war so ein
schön.
Gegenprogramm. Cool, ja. Ich finde das auch toll. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also seitdem ich mich von meinem Noch-Ehemann getrennt habe, bin ich auch nur auf Männer getroffen, wo das immer gut gepasst hat. Also vielleicht einfach auch durch meine biologische Reife oder so. Ich weiß nicht, ob mein Körper sich nochmal verändert hat. Also so orgasmusmäßig schon, finde ich. Ich spüre das noch mal intensiver, als wäre ich jetzt, also in meinen 20ern, da war das längst nicht so. Da habe ich das war, dachte ich so, oh ja, oh, das ist jetzt, ach, ist das jetzt ein Orgasmus? Ah ja. Aber wie ich das jetzt so auf, also ich glaube, man kann das auch trainieren.
Ja, ich glaube auch, der schönste Sex ist, wenn man den Bauch nicht mehr einzieht. Ja, wenn du authentisch und echt bist und gibst dich dem hin
ja.
und hast eben auch als Frau,
Vielleicht.
ordnest dich nicht unter,
Ja.
sondern willst auch genießen.
Ja, und ich hatte das Glück, ich bin auf Männer getroffen, die das auch so machen. Also die auch so dieses Authentische, die das gut fanden, dass ich da so keine Hemmung habe und Sachen mag, die andere Frauen vielleicht nicht unbedingt mögen oder schambehafteter sind oder was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Und das ist schon von Vorteil, wenn man sich selber auch gut kennt. Und das ist meine Erfahrung. So wie gesagt, aus meinen, ich höre ja auch viel zu. Frauen reden nicht darüber, was sie wollen. Sie wissen manchmal auch gar nicht, was sie wollen. Also sie kennen sich selber so schlecht und wie gesagt, und definieren sich dann über die Sexualität des Mannes. Also der bestimmt, wo es lang geht und dann machen sie so mit und wissen gar nicht, ist das eigentlich gut für mich? Fühlt sich das gut an?
Vielleicht ist das auch Angst vor Zurückweisung oder
Ja.
vielleicht haben manche Frauen noch einfach nie sich getraut, sich auszuleben sexuell.
Auf alle Fälle, das ist ja auch ein Tabu. Das ist ja auch ein Tabu. Also die Welt sagt ja, wo es lang geht, und das ist ja die patriarchale Welt. Ne? Also der Mann bestimmt, wie die Regeln sind.
Also es hat schon auch ein bisschen mit feministischer Befreiung zu tun, wenn
Auf
du
alle Fälle,
beginnst, deinen
auf
Sex
alle
selber zu
Fälle,
bestimmen.
ja.
Moment mal eben, ich weiß, das erhitzt die Gemüter, darum muss ich hier noch mal eben reingrätschen. Heterosexueller Sex, über den wir hier gerade reden, bedeutet eben nicht immer nur, es kommen zwei oder mehr Erwachsene zusammen, bereiten einander körperliches Vergnügen und tun sich Gutes. Sex ist oft von männlicher Dominanz geprägt, oft, nicht immer. Und Sex war immer auch ein Weg, Frauen zu kontrollieren. Eheliche Pflichten, sexualisierte Gewalt als Mittel zur Unterwerfung der Frau. Alleine die Penetration stellt den Mann schon als aktiven Part dar und die Frau als passiven. Der männliche Orgasmus steht oft mehr im Fokus als der weibliche. In der Befruchtung ist das Spermium aktiv und die Eizelle wartet darauf, befruchtet zu werden und so weiter und so fort. Auch wenn einige Männer, die uns jetzt zuhören, das nicht so sehen, ich schätze eure Empörung, falls ihr sie gerade fühlt, und ich freue mich, wenn ihr das noch nie so gesehen und gelebt habt. Aber es ist seit langem die Realität von Frauen. Es reicht nicht, als Mann zu sagen, sie kann doch machen, was sie will, ich freue mich, wenn sie wild und hungrig im Bett ist und als erstes kommt, ich unterdrücke doch niemanden. Ihr, die so denken, sicher tatsächlich nicht. Aber Frauen leben von klein auf in einer Welt und in einem Erleben, das sich von dem der Männer weit unterscheidet. Frauen werden bis heute ungleich behandelt. Durch männliche Dominanz beim Sex, durch die Struktur unserer Gesellschaft, durch Medien, vordefinierte Geschlechterrollen, Erwartungen, durch psychologische Verinnerlichung, durch Benachteiligung, auch durch Erziehung und generelle Sozialisierung. Es ist so tief in gesellschaftlichen Strukturen, Prozessen und Denkmustern verankert, dass es schwer für Frauen ist, sich dem zu entziehen und eben auch selbstbestimmten Sex zu haben. Es ist möglich, Frauke und sicher viele andere Frauen, die jetzt zuhören, sind das beste Beispiel dafür. Viele Frauen haben lustvollen Sex auf Augenhöhe. Dabei dürfen wir übrigens auch unten liegen und männliche Dominanz sexy finden. Das widerspricht nicht der Selbstbestimmung. Aber ihr merkt schon, die Debatte um Sexualität, Patriarchat und feministische Befreiung ist komplex und vielschichtig. Ich will nur sagen, es ist gesellschaftlich noch ein langer Weg, Sexualität von männlicher Dominanz zu entkoppeln. Darum sprechen Frauke und ich von feministischer Befreiung, wenn Frauen sich sexuell ausleben. Auch wenn ihr, liebe Männer, die eben kurz innerlich protestiert haben, zärtliche Liebhaber seid, für die nichts anderes als gleichberechtigter Sex in Frage kommt. Die historische Prägung von Sexualität durch männliche Normen und Machtstrukturen zieht sich seit Jahrhunderten durch verschiedene Epochen bis heute. Aber das Thema ist ja im Wandel und in Bewegung und das ist auch gut so. Frauke wird uns als nächstes erzählen, dass sie öfter könnte als ihr Partner, doch sie ist glücklich mit dem Sex in ihrer Beziehung so, wie er ist. Aber wie geht man damit um, wenn Menschen in einer Beziehung unterschiedliches Verlangen nach Sex haben? Wie viel Sex braucht eine glückliche Beziehung für dich?
Für mich? Oh Gott, wenn du das jetzt hörst. Also, naja. Also ich könnte zweimal am Tag, ich könnte auch dreimal. Aber das ist, naja, wie gesagt, wenn man einen älteren Partner hat, der ist dann auch manchmal kaputt. Deswegen haben wir dann nur einmal am Tag Sex, aber ist okay. Und das ist ja auch wirklich schwer, da Menschen zu finden, also dass du da auf so einem ähnlichen Level bist. Und wie du schon sagst, wenn du dann Schwangerschaft hast und Kinder und du musst dich ständig darum kümmern, hast Schlafmangel, also das macht ja was mit dir. Abgesehen von den Hormonspiegeln, die da sowieso nochmal wieder anders sind, ne? Mhm. Aber das ist wirklich super schwer. Also ich kenne ganz wenige Beziehungen und ich kenne einige Leute, und wenn die das dann offen so sagen, wo das so harmoniert, oder beziehungsweise sie haben dann so einen Deal gefunden, dass sie sagen, okay, wir machen es wirklich einmal die Woche, dann machen wir uns Quality Time und dann wird das sozusagen vorbereitet und zelebriert. Das ist dann ihre Zeit. Die müssen sich verabreden, weil sonst würde das vielleicht weggehen, weil die eine Person das weniger mag oder so, mhm, oder will oder keine Ahnung. Aber das ist dann verabredet und dann ist es auch gut.
Mhm. Ich glaube auch, dass eine Liebe lange überleben kann ohne Sex.
Auf alle Fälle.
Manchmal gibt es konkrete Gründe wie Kinder vielleicht oder einen stressigen Job, dass man länger keinen Sex miteinander hat, aber es heißt ja nicht, dass man nicht liebt.
Oder chronische Erkrankungen, Depressionen.
Absolut. Ja. Und es gibt auch Paare, die sexlos leben und glücklich sind. Und es gibt auch Frauen, die sich über den Sex des Mannes definieren und da glücklich mit sind.
Auf alle Fälle. Also das, wenn du ehrlich zu dir bist, ne? Also wenn du sagst, okay, ich habe eine offene und ehrliche Beziehung und ich kann mit dem Partner darüber reden, was ich mag. Und ich weiß, wenn mein Partner zuerst eindringt, bevor er mich mit dem Finger oder mit der Zunge befriedigt, dann komme ich nicht und er geht darauf nicht ein, dann ist das aber in einer Beziehung ein Problem.
Dann hast du eigentlich kein Sexproblem, sondern ein Kommunikationsproblem in der Beziehung.
Genau, ein Ego-Problem. Ein Ego-Problem, weil warum lasse ich das nicht zu, dass die Person, mit der ich Sex haben will, eine andere Vorlaufzeit braucht als ich? Das ist ein Ego-Problem.
Du meinst, das sagt schon einiges über die Beziehung aus.
Absolut.
Auch, ne?
Und es herrscht in ganz vielen Köpfen, das ist leider auch so ein Ding, was uns sozusagen die Jahrtausende des Patriarchats so mitgeteilt, Entschuldigung, dass ich das immer wieder sage, aber das ist auch so ein bisschen mein Thema, so hergebracht, das ist halt das Problem der Frau. Die Frau ist rigide. Und sie hat keinen Bock. Nee, sie hat keinen Bock, so wie du das machst. Es geht nicht. Aber dann ist es wieder das Problem der Frau, weil sie es nicht kommuniziert. Und sie hat es ja auch nicht gelernt. Ihre Mutter hat ihr nicht beigebracht, so, wenn du sexuell befriedigt werden willst, musst du es erstmal selber lernen, mach es dir mal selber. Und dann weißt du auch, was du brauchst. Und dann kannst du dem das dann sagen, mit dem du dann Sex haben willst, weil der das vielleicht nicht weiß.
Absolut, da bin ich ganz bei dir. Ja. Gleichzeitig denke ich, das bräuchte irgendwie eine Revolution unter Frauen, damit das sich verändert. Und die Frage ist, Frauke, wenn wir mit unseren Freundinnen nicht über Sex reden und wir wollen ja auch die Intimsphäre unserer Partnerschaft schützen, wir reden ja auch nicht über alles mit allen Freundinnen, aber sag mal, wie sollen denn Frauen dahin kommen zu dem, was du gerade gesagt hast? Wie sollen Frauen in diese Selbstbestimmung kommen und in den Mut und auch um das in das Wissen, ich darf das und ich kann das und andere machen das auch. Es wird einfach nicht genug darüber geredet. Wo soll denn der Anstoß geschehen?
Ja, also ich glaube, das, was passiert, also deshalb mache ich ja auch, ich folge ja auch so ein paar Menschen oder beziehungsweise, das heißt folgen, aber der Algorithmus gibt es mir immer wieder. Ne? Und dann sind das ja auch verschiedene Sextherapeutinnen, also es gibt eine ganz tolle Belgierin, die da ganz viel unterwegs ist, die heißt, glaube ich, Esther Perel und die ist ganz toll. Na, also die kann ganz viele Sachen erklären, auch so dieses, was du ja auch angesprochen hast, so wie erhalte ich mir denn mein Sexualleben in der langjährigen Beziehung, in der langjährigen Liebe. Und das, also ich glaube, das passiert, dass man sich über die Social-Media-Sachen informiert und Podcasts natürlich, das weiß ich auch, dass viele Frauen das machen. Und wenn man dann vielleicht etwas mutiger unterwegs ist, dass man das einfach anspricht. Und das ist offen. Also ich meine, wie sollen wir es sonst nicht, also wir reden ja sonst über alles.
Ja, genau, aber wir müssen uns auch erzählen, dass wir den Podcast gehört haben. Also wenn nicht meiner, dann ein anderer.
Ja.
Wir müssen uns auch erzählen, dass wir auf Social Media einer Sextherapeutin folgen. Das müssen wir einander erzählen.
Ja, aber das ist halt, es ist ja noch am Anfang und dieses Empowerment und, also das geht jetzt ja gerade nochmal wieder los, ne, mit den Epstein-Files und so. Also es ist ja immer noch Thema und immer wieder Thema und das können wir nicht innerhalb von einer Generation irgendwie so auflösen.
Das braucht Zeit.
Wenn ich überlege, es braucht Zeit. Also wenn ich überlege, wie meine Mutter groß geworden ist und meine Großmutter, also meine Großmutter, die geglaubt hat, vom Küssen wird man schwanger und meine Mutter, die Hemmung hatte, so darüber zu reden und das überträgt sich dann auf deine Kinder und dann sehe ich ja so dann in diesem Alter, in unserer Altersgeneration, also die 50-jährigen Frauen, die leben dann so in Beziehung und nehmen dann ganz viele Sachen noch hin. Ja, sie leben ja irgendwie noch das Leben ihrer Mütter. Das ist ja noch in ganz vielen Lebenssphären.
Absolut, und ich bin ganz bei dir, das braucht weiterhin ein Aufrechterhalten des Themas und es braucht noch ganz viel Zeit. Gleichzeitig jedes Mal, wenn ich über Emanzipation und Feminismus spreche, denke ich, wir dürfen aber auch die Männer nicht vergessen. Ich glaube auch, dass Sex in der Beziehung und das eigene Sexleben für Männer auch nicht einfach ist. Ne? Ich wette, dass Männer zuhören, die sagen, für uns ist es auch nicht einfach, Dinge anzusprechen. Die müssen immer männlich-maskulin sein. Vielleicht glauben auch viele Männer, dass sie Sex so haben müssen, weil das maskulin ist.
Genau, also dieses mit dem Penis, der dann vielleicht nicht so funktioniert, weil für eine ganze gewisse Zeit war er sehr verlässlich immer da. Und dann kommst du in so ein Alter, wo er dann plötzlich nicht mehr so funktioniert. Und da musst du nicht an einer Depression erkrankt sein oder, keine Ahnung, schwerer Trinker sein oder so.
Das stimmt. Und Erektionsstörung ist auch ein Thema an sich, über das ich auch sehr gerne mal eine Folge machen würde.
Aber
ich frage mich, wenn ich jetzt mit einem Mann über genau die gleichen Fragen reden würde, wie mit dir jetzt, was Männer sagen würden. Ich glaube, Männer sind auch oft hilflos.
Ja, sind sie. Weil wie erleben die ihre Sexualität? Also es kommt ja auch immer so auf das Alter an, aber ich sage jetzt mal so meine Generation. Die haben vielleicht, also die sehen erstmal so ihre Nacktheit über Sportverein und keine Ahnung und dann Penisvergleiche und was weiß ich. Das ist so, glaube ich, ein Klischee, aber auch, glaube ich, echt. Ja? Und dann vielleicht noch gemeinsames Onanieren oder sowas. Also die haben erstmal so dieses, okay, es geht ganz viel um den Penis.
Warte mal kurz, gemeinsames Onanieren? Ja? Männer onanieren gemeinsam?
Kennst du das nicht? Ja, solche Geschichten gibt es.
Wie witzig.
Ja.
Wie schön, aber auch.
Ja, genau. Ja, sowas Gemeinsames, ne? Deren Sexualität ist schon ganz früh da und wird auch irgendwie gefeiert. Bei uns ist eher, oh, wann ist unsere Periode da? Und dann pass mal bloß auf.
Aber ich glaube, wir reden immer noch in unterschiedliche Richtungen, Frauke. Ich meine, stell dir mal vor, ein Mann hat Fantasien für den Sex in seiner Beziehung und hat Angst, es seiner Frau zu sagen. Das geht ja in beide Richtungen, ne?
Auf alle Fälle.
Oder er hätte gerne mal anderen Sex und hat Angst, seine Partnerin zu überfordern mit seinen Wünschen und Vorstellungen. Oder er weiß nicht so richtig, wie er sie in noch vertrauensvolleren, innigeren Sex bringen kann, weil er sich das eigentlich wünschen würde. Ich glaube, die Schwierigkeiten bestehen auf beiden Seiten.
Glaube ich auch, auf alle Fälle. Ich kann ja nur von meiner Seite reden. Ja, also ich hatte ja einen Mann, der nicht darüber reden konnte, über seine Sexualität und warum sie nicht mehr funktioniert, warum er das nicht mehr kann oder will oder keine Ahnung was. Er hat aber das auch abgeblockt.
Hat er dir mal begründet, warum?
Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat immer nur gesagt, ich weiß nicht, warum das so ist und das war's.
Über Ängste oder Selbstzweifel oder so, dass
Ja,
er da nicht.
Selbstzweifel. Also ich habe das für mich so interpretiert, aber
Aber gesagt hat er
ich weiß
das
es nicht.
nicht.
Nee, nein, hat er nie gesagt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Männer oft das Gefühl haben, also zum Beispiel so Familienväter, ne, wenn die Kinder klein sind, dass sie das Gefühl haben, sie dürfen auch nicht mehr Sex fordern, weil sie verständnisvoll sein müssen.
Aber weißt du was, Katharina, was mir jetzt gerade so auffällt? Eigentlich ist mir das egal. Fällt mir gerade so
Du
auf.
bist so ehrlich.
Ja, eigentlich ist mir das egal, weil die müssen selber zusehen. Also ich habe Verständnis für meinen Partner, ja. Ich habe vielleicht auch Verständnis für die Männer meiner Freundin, aber auch nicht unbedingt. Und ich denke, die müssen sich auch auf den Weg machen, aber da müssen sie selber zusehen. Da muss ich nicht noch einen Podcast drüber machen. Ich bin da in meiner Position und denke mir, wir müssen anfangen zu reden und dann kommen die Männer vielleicht mit und öffnen sich auch mehr und haben vielleicht auch das Problem. Ja, okay, dann such dir deine Podcasts und deine Therapie. Aber ich meine, ich bin auf der anderen Seite und sehe das,
Das ist
ja.
der Kampf, den wir zu kämpfen haben.
Ja, und wenn ich in einer Beziehung bin, wenn ich mich darauf eingelassen habe, das ist ja nun mal so wichtigen Dingen, also unsere Lebenswelten, sage ich mal so, Erziehung, Liebe, Elternschaft, da haben wir ja nie einen Führerschein für gebraucht, da haben wir keine Zertifikate, da haben wir kein Studium, wir lernen das von unseren Eltern oder beziehungsweise da, wo wir groß geworden sind, diese Bindungspersonen, die haben uns was mitgegeben und dann haben wir da vielleicht gute Sachen erfahren, die nehmen wir so mit oder auch nicht so gute Sachen und wollen wir vielleicht nicht mitnehmen. Nehmen sie aber trotzdem mit, wenn wir sie nicht reflektieren oder therapeutisch aufgearbeitet haben. Und dann ist es so selbst ausprobieren und selbst testen. Und wenn ich in einer Beziehung lebe, wo der andere nicht sprechen will, dann muss ich für mich entscheiden, will ich so eine Beziehung? Ich muss ja eine Bereitschaft haben. Ich muss ja eine Bereitschaft haben, weil wie sollen wir denn, ich meine, wenn einer nicht sprechen will, ja.
Du rennst halt irgendwie gegen eine Wand, ne? Du hast aber keine Möglichkeit der Veränderung mehr.
Genau.
Was ist, wenn beide nicht drüber sprechen können?
Woher wissen Sie denn, dass es ein Problem ist?
Ich glaube,
Also
das
der eine denkt
passiert.
das für sich
Ich
und der
glaube,
andere denkt sich auch das.
oder ich glaube, das passiert.
Ja,
Ich glaube, das Paare.
dann wünsche ich den beiden, irgendeiner muss jetzt den Mut haben und was ansprechen, weil
Das
sonst ist
stimmt.
auch alles gut. Also ich meine, viele verdrängen ja ganz viel und es ist alles so schön, ist alles so schön, ist so wunderbar.
Ich glaube aber, Frauke, es gibt ganz viele Paare, die Sex haben und sind beide still, eigentlich ein bisschen unzufrieden und hätten gerne ein bisschen anders und ein bisschen mehr oder ein bisschen aufregender. Und es läuft lange, lange, lange nebeneinander, aber also es läuft lange einfach so und nicht anders, weil keiner sich traut, es anzusprechen.
Ein ordentlicher Schwips vielleicht.
Ja, genau.
Kippt euch mal ein und manchmal hilft das.
Liebste
Ja.
Frauke, danke dir für
Ja.
dieses sehr ehrliche Gespräch. Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Gedanke inspiriert unsere Hörerinnen und Hörer oder vielleicht nehmen sie ein bisschen was davon in ihr eigenes Sexleben mit, vor allen Dingen ein bisschen was von deinem Spirit. Für mich
Dankeschön.
hat sich wieder mal
Ja.
bestätigt, wie wichtig Offenheit und Kommunikation beim Thema Sex sind. Das heute mit dir war ein wundervolles Gespräch über die schönste Nebensache der Welt. Ich danke dir sehr. Vielleicht haben wir heute ein Tabu etwas aufgemacht, das uns alle betrifft und über das wir alle viel zu selten sprechen. Ich wünsche dir noch ganz viel Lust und schöne Momente mit deinem Liebsten und ich danke
Danke.
dir sehr für heute.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Also du hast mir sehr auf den Zahn gefühlt. Ich musste schon auch drüber nachdenken.
Das habe
Voll
ich gar nicht
spannend.
gemerkt.
Ja, oh doch.
Es hat sehr viel Spaß
Vielen
gemacht
Dank.
mit dir. Dankeschön.
Ja.
Mach's gut, Frauke.
Ja, tschüss.
Tschüss. Noch nicht abschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Es folgt ein kleiner Bonus für euch. Nach unserer Verabschiedung lief das Mikro weiter, während Frauke und ich uns noch ein bisschen unterhalten haben. Und als ich die Gedanken, die wir da austauschten, bei der Bearbeitung der Folge später hörte, dachte ich, das möchte ich unbedingt noch mit euch teilen. Es war einfach irgendwie schön. Danach komme ich nochmal wieder und ganz am Ende habe ich noch ein paar lustige Outtakes für euch. Frauke, du hast so offen gesprochen.
Ja, musst du. Also ich finde das so wichtig. Also das ist nicht nur die schönste Nebensache, es ist auch eine sehr wichtige Hauptsache. Weil überlege mal, wie wir drauf wären, wenn wir alle guten Sex hätten. Würden wir da so sehr in diese Kriege gehen? Und also für mich ist es Verbindung schaffen. Und wenn du das in einer Partnerschaft hast, wie toll ist das denn? Also dieses Gefühl von, er will dich glücklich machen und du willst ihn glücklich machen. Und zusammen passiert das dann. Wie toll ist
Wunderschön.
das?
Ja,
Ja,
wunderschön.
wunderschön.
Die Vorstellung, warte mal, ich muss mal in die
Ja.
Vorstellung gehen. Wenn wir alle richtig guten, erfüllenden Sex hätten, würde die
Ja,
Welt dann
stell das mal
anders
vor.
aussehen. Was eine schöne Vorstellung.
Ja.
Das unterstellt natürlich allen Despoten dieser Welt, dass sie keinen guten Sex haben.
Naja, also, die können sich ja gar nicht fühlen. Weil wenn du dich selber fühlen könntest und spüren könntest, dann könntest du sowas nicht anrichten.
Ja, da sind wir im Nachgespräch noch mal ein bisschen abgeschweift, aber wer weiß, was für Zusammenhänge da bestehen. Für viele Menschen bedeutet Sex, sich selbst und einem anderen Menschen nahe zu sein, eine Verbindung zu schaffen, wie Frauke gerade sagte. Sex ist auch eine Form der Kommunikation, kann Wunden heilen, die Liebe festigen, aber Sex kann auch rein körperlich oder als Sport erlebt werden, ohne tiefe emotionale Verbindung. Alles darf, nichts muss, das entscheidet jeder Mensch für sich selbst. Und man kann auch ohne Sex glücklich sein. Audrey Hepburn hat mal gesagt: Ich denke, Sex wird überbewertet. In jedem Fall wünsche ich euch, dass ihr glücklich seid, dass es euch gelingt, ehrlich zu euch selbst zu sein. Das ist oft gar nicht so einfach. Und dass ihr echt seid bei allem, was ihr tut. Echt sind auch die nächsten zwei kurzen Outtakes, die Frauke und mich im Nachgespräch noch sehr amüsiert haben, mit denen ich euch heute entlasse. Viele liebe Grüße zu euch. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt und bis bald, eure Käthe.
Es war in einer Position, die nicht vielleicht unbedingt gewöhnlich ist. Und er plötzlich sagte, ah, mein Rücken, ihr müsst aufhören. Ja. Ich meine, ja, dann haben wir uns erstmal totgelacht. Ja, aber ich meine, das kann ja passieren.
Mir ist mal ein Bett zusammengekracht mit einem Sexpartner. Das war lustig. Wir haben uns totgelacht. Und ich hatte auch schon mal einen Lachanfall beim Sex. Das hatte mit ihm gar nichts zu tun. Irgendwas hatte mich getriggert. Ich hatte irgendwas im Kopf und musste so lachen, dass wir auch aufhören mussten dann. Aber es hatte mit der Situation gar nichts zu tun.